Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika
und Tobias. Präsentiert von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Hallo Tobias, einen schönen, guten, gemütlichen Nachmittag wünsche ich dir.
Den wünsche ich dir auch, mit wahrscheinlich eines der letzten Male diesen Winter vor dem warmen Kamin.
Schauen wir mal, vielleicht ist der Verlass auf das Oberland und es schneit an Ostern mal wieder. Wäre nicht das erste Mal.
Bist du denn Ostern überhaupt noch da?
Ich bin Ostern noch da.
Okay. Danach bist du weg.
Danach bin ich weg. Aber also, ich komme wieder.
Also können wir Ostern die nächsten Folgen aufnehmen?
Ja.
Können wir das auch gleich schon mal festhalten? Ja, würde ich sagen, lass uns gar nicht allzu lange schnacken, sondern mal direkt loslegen.
Genau.
Die Begrüßung haben wir, check. Kommen wir jetzt mal zu den Metadaten. Heute geht es bei uns um den Brief Nummer 3. Verschickt wurde er am 6. oder datiert ist auf dem 26. November 1915.
Soweit sind wir noch nicht.
Wer aufgepasst hat, der letzte Brief wurde verschickt am 27. November 1914. Aber wie gesagt, jetzt sind wir schon Ende 1915. Empfänger ist mal wieder Edith Bratt. Und verschickt wurde er, Annika hat vorhin schon mal versucht, das mir die richtige Aussprache nahezubringen, aus dem Lager
Rugeley Camp
in Staffordshire. Hat eine Einordnung mal wieder. Eine kleine, nette, keine Zeichnung oder sonst etwas. Und damit würde ich sagen, starten wir doch mal in die kurze Einordnung.
Also die kurze Einordnung. Der Brief ist ein Jahr nach dem letzten Brief hier datiert, so wie du es ja schon gesagt hattest. Und Tolkien befindet sich mittendrin in seinem Militärtraining. Er ist fertig mit der Uni. Der Abschluss war im Juni 1915, übrigens mit Auszeichnung. Und ja, ich glaube, das war es schon mal von der ganz, ganz kurzen Einordnung. Der Rest wäre dann, glaube ich, die historische Einordnung, oder?
Das glaube ich auch. Ich habe auf jeden Fall dieses Mal auch was vorbereitet.
Sehr cool. Bin ich sehr gespannt drauf.
Dann würde ich sagen, kommen wir zur Zusammenfassung. Wie immer präsentiert von den müden Sorgentropf, der die Briefe ja gemacht hat. Da kann man vielleicht schon mal kurz sagen, alle Briefe findet ihr jetzt auch zusammengefasst mittlerweile in der Ardapedia.
Way, sehr cool.
Das schon mal zusammengefasst. Tolkien über den Exerzieralltag der militärischen Ausbildung. Zudem beschreibt er sein Vorgehen beim Abschriftenverfassen von Catririon Among the Trees.
Catririon, sein O.
Gerne, schenke ich dir. Er möchte eine Kopie an TCBS und eine handschriftliche Abschrift an Edith schicken. Und dann sind wir auch schon, glaube ich, mitten im Brief.
Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob es sinnig ist, die erwähnten Personen vorzuziehen, weil wir über die ja jetzt dann immer reden werden, wenn wir über den Brief und die historische Einordnung und so weiter sprechen. Deswegen, glaube ich, ist es sinnig, wenn man vorher das, glaube ich, kurz macht. Ja, die erwähnten Personen sind keine Personen an sich, die im Brief mit Namen erwähnt werden, sondern es wird die TCBS erwähnt. Und damit gemeint sind zu diesem Zeitpunkt von Tolkien aus gesehen drei Menschen. Das ist einmal Christopher Luke Wiseman, geboren 1893 und gestorben 1987. Robert Kilter Gilson, geboren 1893 und gestorben 1916. Und Geoffrey Bache Smith, geboren 1894 und gestorben 1916. Ich war gerade dabei, mir zu überlegen, ob wir den Namen oder das Kürzel TCBS kurz erklären.
Ich glaube, wir haben doch im Brief Nummer 5, geht's doch, als er an Smith schreibt,
ja,
die TCBS. Ich würde die TCBS einfach nach in den historischen Kontext packen.
Okay.
Weil er hat ja mit dem Brief eigentlich nichts zu tun.
Okay,
nein, also,
ja, ja, gut.
Wird zwar erwähnt, aber wer das jetzt ist, ist ja eigentlich egal. Es geht jetzt erstmal darum, dass da etwas hinkommen soll. Wir könnten gegebenenfalls auch über Chaucer kurz erwähnen.
Das können wir aber erst machen eigentlich, wenn wir bei dem Gedicht sind.
Ich dachte, du hast gerade eben gesagt, wir besprechen eben kurz die Personen. über die wir reden. Wer ist Chaucer?
Also, okay, gut, dann machen wir das so. Wir werden nachher noch kurz Geoffrey Chaucer erwähnen. Das ist oder war ein englischer Schriftsteller und Dichter. Der hat gelebt, vermutlich geboren um 1342 oder 43 und vermutlich gestorben um 1400. Also so wirklich nachvollziehen lässt sich das nicht mehr. Und das bekannteste, glaube ich, also wofür er am bekanntesten ist, sind die Canterbury Tales. Und das Besondere an Chaucer ist, dass bis zu ihm sozusagen war Dichtkunst auf Latein, Französisch oder auch Anglo-Normannisch in dieser Zeit schon. Und Chaucer bedient sich halt der Volkssprache und erhebt sozusagen das Mittelenglische zur Literatursprache. Das könnte man so sagen, so wahrscheinlich sein Hauptverdienst. Und kurz zur Einordnung noch, die Canterbury Tales sind nach 1388 entstanden. Also da, das kann man auch nicht mehr so ganz genau nachvollziehen und besteht halt aus verschiedenen Erzählungen. Und für diese Folge wichtig ist eben die Überlieferung der Feengeschichten, die da in den Canterbury Tales vorkommen.
So, und auf meinem Spickzettel habe ich dann noch Shakespeare.
Mhm.
Den Shakespeare, nicht Tolkiens Shakespeare.
Also den William Shakespeare.
Den William Shakespeare und Mary Jane, Tolkiens Großmutter.
Mhm, interessant. Dann darfst du auch kurz Lebensdaten und kurze Einordnung zu diesen Personen geben.
Wenn ich bei der einen schon die Einordnung mache, dann ist der historische Kontext schon weg. Also auf die kommen wir dann zu sprechen. Und Shakespeare habe ich gerade nicht im Ärmel, von wann bis wann der gelebt hat. Ich dachte, du bist doch die Historikerin. Müsst ihr nicht irgendwie Jahre und Daten auswendig, denn ich bin Informatiker.
Tatsächlich nicht. Die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Ereignissen sind wesentlich wichtig. Aber man kann, glaube ich, grob sagen, Shakespeare, 16. Jahrhundert, England, in der Zeit von Queen Elizabeth I., nicht Zweiten. Ich glaube, wir müssen uns das echt
mal... Sehr interessant. Ich habe jetzt mal die Wikipedia aufgemacht. Ich weiß, es ist keine seriöse Quelle und Co.
Hau raus.
William Shakespeare, nicht geboren, nein, getauft am 26. April 1564 in Stratford-upon-Avon.
Stratford, glaube ich, upon-Avon, oder?
Genau. Und gestorben am 23. April oder am 3. Mai 1616. Aber nicht geboren.
Also 16. Ja, und 17. Jahrhundert.
Man weiß nicht, wann er geboren ist, aber wann er getauft ist.
Ja, weil das wahrscheinlich in irgendeinem Kirchenregister drin ist oder in einem der Kirchenbücher, nennt man die ja auch. Davon im Taufregister wird er wahrscheinlich auftauchen, beziehungsweise seine Eltern, die ihn haben taufen lassen. Dadurch hat man halt den genauen Zeitpunkt der Taufe, aber halt nicht der Geburt. Ist auch schwierig nachzuvollziehen. Heutzutage ist es ja normal, dass Kinder im Babyalter getauft werden. Das muss aber in der Zeit nicht unbedingt der Fall gewesen sein. Insofern gibt das nicht wirklich sehr viel Aufschluss.
Also wir wissen auf jeden Fall, wenn er um die Zeit getauft wurde, dass er wahrscheinlich nicht 1499 geboren wurde.
Ja, davon ist
das können wir schon mal ausschließen.
Ja. Möchtest du anfangen?
Ich habe nichts zum Brief.
Du hast nichts zum Brief, wir haben nur historische Einordnung.
Ich habe nur historische Einordnung
Voll gut,
gemacht.
Ich auch. Also zum Brief, du hast es ja in der Zusammenfassung ja schon vorgelesen, geht es halt hauptsächlich so um seinen militärischen Alltag, sage ich mal. Tolkien ist ja zu dieser Zeit Vollzeitsoldat und wird halt ausgebildet. Und beschreibt halt hier, finde ich, so gut. Ja, also da, ich finde, mir wird es da schon ein bisschen anders, wenn ich das lese. Also vor allem der zweite Satz, Zitat, "We ended up in an hour's bomb throwing with dummies." Zitat Ende.
Zu Deutsch, zum Schluss machten wir eine Stunde Bombenwerfen mit Blindmunition. Zitat Ende.
Genau, und da kriegt man halt schon ganz guten Eindruck. Oder was heißt Eindruck? Man, ja, es ist halt Krieg, ne?
Wobei, also Ich bin ja kein Militärhistoriker und ich bin auch sonst kein Historiker und ich bin auch sonst kein Militär.
Ja, okay.
Ich bin also sehr unbedarft. Man könnte fast sagen, ich komme wie die Jungfrau zum Kinde. Ich lese das, nick das ab, ist okay. Also ich weiß natürlich, dass das jetzt nicht ist, dass das jetzt kein Kaffeekränzchen ist, was sie da machen, vor allem, wobei er hat ja nachher ein Stück Toast auf der Messerspitze zum Erwärmen an den Ofen gehalten Aber ich finde das jetzt, vielleicht auch mit dem Ukraine-Krieg vor der Haustür, ist das halt etwas, ja, das ist halt so.
Das ist halt Krieg, ne?
Das ist Krieg, also, aber von dem, was, also mit dem Wissen, was ja um Tolkien noch passiert, ist das, was hier drin steht, für mich jetzt noch so die harmloseste Variante des Krieges.
Mhm.
Und ich habe hier auch noch keine Empathie in Richtung von Kriegsgeschehen. Es ist ja eine Erzählung. Was sie machen, das ist, finde ich, höchst interessant, mal zu gucken, wie ist denn so ein Tag im Militär irgendwie. Das schreibt er ja auch, im Sommer laufen sie bis zum Schwitzen und im Winter oder im Spätherbst stehen sie rum und frieren sich zu Tode.
Ja, also man merkt schon, dass ihm das alles überhaupt nicht gefällt, dass das überhaupt nicht seine Welt ist, dass er sich auch so ein bisschen ein Stück weit auskotzt, glaube ich, kann man sagen. Und was ich noch sehr interessant finde, das bezieht, oder da können wir gleich noch einen anderen Briefschnipsel mit reinnehmen, der nicht hier drin ist, der aber genau dazu passt.
Blasphemie, andere Briefe.
ist aber auch von Tolkien. Und zwar schreibt er ja hier, den Toast hattest du ja schon erwähnt, im Englischen, Zitat, I fought for a place at the stove and made a piece of toast on the end of a knife. What days? Zitat Ende.
Und auf Deutsch nochmal das Zitat vollständig. Zitat, ich drängelte mich an den Ofen durch und röstete mir ein Stück Toast auf einer Messerspitze. Was für Zeiten. Zitat Ende.
Und ich finde dieses was für Zeiten oder what days, das ist halt schon so, man ist schon so happy über ein Stück Toast, dass man sich irgendwie am Feuer rösten kann.
Naja, wobei, also wie gesagt, vielleicht guckst du zu sehr militärisch drauf und ich zu sehr pazifistisch. Wenn ich jetzt draußen den ganzen Tag, weil ich bei Borussia Dortmund arbeite und da mir 6 Stunden in zugiger Luft die Beine in den Bauch steht, da bin ich auch froh über ein Stück warmen Toast und einen Ofen, an dem ich mich wärmen kann.
Ja.
Und also ja, wir haben hier Kriegsbeschreibungen drin, aber das fühlt sich für mich noch nicht an. Muss natürlich auch jemand sagen, der nie beim Wehrdienst war. Also ich habe da noch so relativ wenig, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ja, Bezug zum Krieg. Also alles, was hier drin steht, ist mir auch schon passiert. Und gut, ich habe jetzt noch nie mit Dummy-Munition geworfen, aber...
Ja, also ich meine jetzt auch gar nicht, dass so auf den Krieg bezogen unbedingt, sondern einfach dieses, was für Zeiten. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Tolkien in seinem Uni-Kontext nie auf einer Messerspitze am Feuer sich toasten musste. Oder konnte, durfte, sollte, wie auch immer. Also ich glaube schon, dass sich das drauf bezieht. Es hat sich viel in seinem Leben geändert. Er ist in einer Situation, die für ihn sehr ungewohnt ist. Es ist etwas, was er sonst nicht tut. Und ich meine noch nicht mal so unbedingt, was ich vorhin so angedeutet hatte, noch mit einem anderen Brief oder dass es ihm dann nicht so unbedingt gut geht. Meine ich noch nicht mal diesen Ausspruch oder den Toast an sich, sondern zumindest im Englischen heißt es ja, I fought for a place. Also ich habe ja gekämpft um einen Platz am Ofen. Es gibt ein Schnipsel, einen Auszug von einem Brief von Tolkien, den er auch an Edith schreibt, wo er sich eben auch über dieses Militär-Camp-Leben beschwert. Und da kannst du schon mal die Biografie zur Hand nehmen. Da bin ich nämlich auf deine Übersetzung dann auch angewiesen. Da habe ich dir auch schon einen Marker reingemacht. Jetzt muss ich es nur gerade selber finden. Der Absatz fängt an mit, im August wurden sie nach Staffordshire oder irgendwie so. Ich weiß nicht, ob du das gerade findest. Das müsste, glaube ich, auf der rechten Seite sein.
Mhm.
Okay. Und da schreibt Carpenter eben, dass Tolkien sich nicht sehr gut verstanden hat mit der überwiegenden Mehrheit seiner Mitoffiziere, mit denen er ja auf einem Stand war. Und er schreibt dann Edith, Zitat, Gentlemen are non-existent among the superiors and even human beings rare indeed. Zitat Ende.
Das wäre dann auch in der deutschen Übersetzung, Gentlemen gibt es keine unter den Vorgesetzten und sogar menschliche Wesen sind ganz selten. Zitat Ende.
Und dann ein, zwei Sätze weiter wird auch noch zitiert. These gray days wasted in warily going over and over again the dreary topics, the dull backwaters of the art of killing are not enjoyable. Zitat Ende.
Im Deutschen steht hier Zitat, diese grauen Tage, die man damit vergeudet, immer wieder diese faden Themen durchzugehen, noch einmal und noch einmal die stumpfsinnige Kunst des Tötens, das ist kein Vergnügen.
Genau, und da klingt das halt eben schon an in dem Brief, den wir ja heute besprechen, in den veröffentlichten Briefen, finde ich, liest man das halt schon so ein bisschen raus. Es ist kalt, es ist nass, es ist, also er könnte ja auch schreiben oder vielleicht ein anderer seiner Offizierskollegen hat vielleicht zu seiner Verlobten geschrieben, oh, heute durften wir den ganzen Tag Bomben werfen und das war so spannend und das hat so schön Bumm gemacht und was weiß ich, also mit so einer...
Naja, Bumm ja nicht, weil das waren ja...
Ja,
Dummies.
Gut, doch, die werden wahrscheinlich schon Bumm gemacht haben, aber halt keinen großen Schaden angerichtet haben. Es gibt bestimmt Menschen in diesem Camp,
die Spaß dran hatten.
Die da Spaß dran hatten, die das toll fanden, die sich gefreut haben, für König und Vaterland endlich irgendwie sich einsetzen zu können. Was weiß ich, und dieser Brief klingt ja ganz anders. Es ist halt so ein sehr emotionsloser Rapport im Prinzip. Was habe ich heute gemacht?
Aber diese Rapport sind wir jetzt schon bei Brief Nummer 3 von ihm geworden.
Genau. Und dann halt, wie gesagt, dass ich da halt einen Platz freikämpfen musste. Das muss jetzt ja nicht heißen, dass er sich unbedingt gestritten hat mit anderen, um da hinkommen zu können. Aber es ist jetzt nicht so, dass jedem per se getoastetes Brot zur Verfügung steht. Und wir wissen halt eben auch von Carpenter, also von Tolkiens Biograf Humphrey Carpenter, dass Tolkien sich halt eben mit seinesgleichen, vom gleichen Stand nicht so gut verstanden hat wie mit den einfachen Soldaten. Das wird dann später an der Front auch noch eine Rolle spielen. Und ja, meiner Meinung nach sieht man davon auch relativ viel in seinem literarischen Werk später. Aber er hat sich da nicht wohl gefühlt. Ne, und dieses Zitat, dass Gentlemen eine Seltenheit sind unter den Offizieren, ist halt, ja. Und Tolkien war halt ein Offizier ja nicht, weil er sich das ausgesucht hat, sondern per se von seinem Stand als Student oder als Studierter, als Akademiker ist er halt, ob er es will oder nicht, sofort als Offizier. Er kann gar nicht einfacher Fußsoldat werden.
Gut, aber das wäre ja eigentlich schon wieder fast Richtung historischer Einordnung.
Genau.
Wie das halt damals so war. Aber wir haben ja noch einen zweiten Teil des Briefes. Mhm. Und möchtest du erst ein wenig Holz nachlegen, bevor...
Ja, das ist eine sehr gute Idee.
Das ist ein schöner Jahrgang.
So, da bin ich wieder. Man kann diesen Brief, glaube ich, ganz gut zweiteilen, wie du es gerade schon gesagt
ja,
hast.
Ja, und vor allem ist es ja ein Auszug. Und wenn man jetzt mal so grob überschlägt, ist er halt auch wirklich halbiert. Also wir sind jetzt bei etwas, ich würde sagen, 48% des Briefes. Und dann kommen wir jetzt zu einem Bleistiftabstrich von...
Criterion Among the Trees, ein Gedicht, das Tolkien 1915, also in dieser Zeit, geschrieben hat, im November auch. Und da schreibt er ja eben an Edith, dass er die Bleistiftabschrift der TCBS schicken möchte und schreibt auch, Zitat, I want to send them something, I owe them all long letters, Zitat Ende.
Zitat, ich muss denen etwas schicken. Jedem von ihnen bin ich einen langen Brief schuldig. Zitat Ende.
Genau, und das finde ich, ist halt auch schon so schön, weil man halt auch so merkt, man ist irgendwie so in der Schuld, anderen Menschen, vor allem Freunden, lange Briefe zu schreiben. Also, dass man sich halt auch Zeit nimmt für seine Freunde und dass das Briefeschreiben halt noch einen ganz anderen Stellenwert hat als vielleicht heute.
Gut, sie hatten damals weder WhatsApp, Threema noch iMessage.
Yep.
Und
auch nicht E-Mail, Fax oder sonst irgendwelche elektronischen Übermittlungsformen.
Aber ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob das lange Brief, also ich hatte das jetzt eher so verstanden mit, sie sind oder er fühlt sich verpflichtet, ihnen halt wieder einen Brief zu schreiben. Er hat so lange gewartet und dass da eigentlich in der Zwischenzeit auch so viel passiert ist, dass man das gar nicht auf eine Postkarte schreiben kann. Also jetzt nicht so nach dem Motto, oh mein Gott, ich habe mich bei der Annika jetzt schon seit 3 Monaten nicht gemeldet. Jetzt sind das mindestens 3,5 Seiten. Oh nee, jetzt sind schon 3,5 Monate. Da müssen es jetzt 4,5 Seiten sein. Sondern das ist halt einfach wirklich nicht so von der Verpflichtung fühlt, sondern einfach, wenn man sagt, es ist einfach so viel passiert, wenn ich das so halbwegs vernünftig darlegen möchte, brauche ich halt einfach Platz.
Ja, und genau das meine ich auch. Man nimmt sich die Zeit und Platz, um ausführlich zu berichten, was gerade so bei einem los ist, was einen beschäftigt, was passiert ist. Und naja, also um hier mal weiter voranzukommen, schreibt er dann eben auch, dass er von dieser Bleistifteabschrift auch eine schöne
Eine Kopie tippen steht bei im Deutschen.
Kopie tippen.
Also eine Abschrift mit der Schreibmaschine.
Mhm. Und was steht davor? Im Englischen heißt es nämlich, Zitat, I will start on a careful ink copy for little you now and send it tomorrow night und so weiter, Zitat Ende.
Im Deutschen steht, Zitat, ich werde anfangen, es ordentlich mit Tinte abzuschreiben, denn man kann nie wissen und es dir morgen Abend schicken. Denn ich glaube nicht, dass ich mehr als eine Kopie werde tippen können. Es ist so lang.
Es ist wirklich ein sehr langes Gedicht. Aber genau, also,
wir haben jetzt im Prinzip ja drei Formen. Es gibt diese handschriftliche Niederschrift. Mhm. Dann möchte ich es einmal in Schönschrift.
Ja, mit Tinte und nicht mit Bleistift.
Und ihn halt einmal abtippen. Das wäre für mich jetzt wirklich eine Schreibmaschine. Mhm,
genau. Und dann überlegt, dass ich es aber zum Ende des Briefausschnitts hier aber dann doch nochmal anders. Und wird jetzt Edith die Bleistift-Version, die in Klammern noch sehr schön geworden ist, schreibt er ja, wird er ihr schicken.
Sehr sauber.
Sehr sauber, okay. Und wird er Edith schicken und lässt die TCBS halt noch ein bisschen länger warten, bis er dazu kommt, noch eine zweite oder weitere Abschrift zu machen.
Ja, jetzt haben wir jetzt in dem zweiten Part, glaube ich, zwei Sachen, die wir etwas näher erläutern können und müssen.
Mhm.
Das ist einmal das Gedicht, um das es sich primär ja dreht. Damit will ich halt auch anfangen. Und danach müssen wir halt mal über die TCBS reden, ja, die ja zumindest in diesem Fall oder in diesem Buch das erste Mal auftaucht.
Mhm.
Und wir haben ja auch eine Tolkien-5-Minuten-Folge da. Die verweisen wir euch gleich. Aber da möchte ich sagen, erstmal hier dieses Gedicht. Und nein, keine Sorge, wir werden jetzt nicht das Gedicht vortragen.
Das wird auch etwas schwierig, weil wir die Urversion, wenn ich es richtig verstehe, wenn ich Christopher Tolkien, Tolkiens Sohn, richtig verstehe, ist die nicht veröffentlicht. Und zwar gibt es im Book of Lost Tales, Band 1, gibt es drei Versionen von Criterion Among the Trees. Es gibt eine Version vor 1937, dann gibt es die Version von 1937.
Oh, lass mich raten. Nach 1937.
Ja, die finale Version. Und das Besondere an 1937 ist, dass Tolkien da sehr dieses Gedicht nochmal komplett überarbeitet hat. Also diese Versionen unterscheiden sich sehr stark. Und mir ist jetzt nicht ganz klar, ob diese vor 1937 Version die 1915 Version ist. Also die ursprüngliche, die Urversion. Ich habe gerade noch mal ins Buch der verschollenen Geschichten reingeschaut und mir das durchgelesen, was Christopher da schreibt. Es erschließt sich mir nicht. Für mich klingt es, als wäre diese vor 37 Version nicht die allererste.
Hast du mal bei Skull and Hammond?
Nee, da habe ich noch nicht reingeguckt. Aber das wäre auch noch ein guter Tipp, weil die haben dazu bestimmt auch was zu sagen. So oder so gibt es bei John Garth in Tolkien und der Erste Weltkrieg gibt es einen Auszug, wo er eben dazu schreibt, dass in dieser Version, dass die nicht so sehr abweicht von der 1915-Version. Und deswegen glaube ich, dass es da halt die Urversion gibt, die vor 37, die 37, also 1937-Version und die finale Fassung. Also, dass es vielleicht mindestens vier sind. Spielt jetzt aber für diese Folge eigentlich jetzt nicht so eine wahnsinnig große Rolle, außer dass es eben zeigt, dass Tolkien halt immer wieder am Überarbeiten ist. Criterion Among the Trees ist ein sehr langes Gedicht und es ist auch seine bislang ambitionierteste Arbeit. Also wirklich auch ein Versmaß und Inhalt und alles über so eine Länge hinweg zu halten. Das ist vielleicht auch noch irgendwie wichtig zu beschreiben oder zu sagen. Und in diesem Gedicht oder dieses Gedicht beklagt die Niedergang der Fairies. Ich glaube, im Deutschen ist es mit Feen übersetzt, zumindest bei Garth, bezieht sich auf verschiedenste Dinge, die ahnen lassen, wie sehr Tolkien schon in seiner ganz frühen Mythologie drin ist, sozusagen. Es gibt ein sehr frühes Wörterbuch, das er anlegt für Quenya, für seine Elbensprache oder seine erfundene Sprache, wie er es immer nennt. Kleiner Ausblick, werden wir im nächsten Brief kurz drauf zu sprechen kommen. Und in diesem Wörterbuch, da ist Criterion eben drin als die Hauptstadt von Toleresia. Und Toleresia ist im Prinzip England, also der elbische Name für England. es wird später noch ein Gedicht geben, das eben sich auf Tolerancia bezieht und eben Abschied von England nimmt. Aber da kommen wir später noch, dann in ein paar Briefen noch dazu. Auf jeden Fall meint Cortirion die Hauptstadt von Tolerancia. Und in diesem Quenya-Wörterbuch ist auch drin, dass Cortirion später zu Warwick wird. Und das nimmt eben Bezug auf diese, ich sag mal, mythische, prähistorische Vergangenheit von England, die er da entwickelt. Das sind so kleine Schnipsel, woran wir das festmachen können und merken. Und Warwick, da hat Edith gelebt, zu dem Zeitpunkt, als Tolkien in diesen Militärcamps umeinander zieht. Und auch zu diesem Zeitpunkt, wo er das Gedicht schreibt, ist er mit ihr in Warwick. Oder zumindest, wo er es anfängt. Christopher zweifelt da so ein bisschen dran, dass er das komplett in Warwick geschrieben hat.
Genau, also Scull und Timmons sagen auch, so wie es in dem Brief beschrieben ist, ist davon auszugehen, dass Edith von der Geschichte schon weiß, dass er es in Warwick begonnen hat, es dann aber tatsächlich mitgenommen hat in die Ausbildung, ins Lager und dort dann entsprechend ausgeschrieben hat.
Was bei der Länge auch einiges erklären würde, weil es ist wirklich ein großes Werk, sage ich jetzt mal. Und Scull Hammond, nur kurz, wer es zum ersten Mal gerade hört, bezieht sich auf Christina Scull und Wayne G. Hammond, die mit dem
Die amerikanischen Eckrich und Röttinger.
Britisch-Amerikaner, ja, also ja, schwierig. Auf jeden Fall haben die auch eine, also das sind die Tolkien-Experten eigentlich, muss man schon sagen. Und die haben das absolut unerlässliche Werk, ja, man muss es schon als Großwerk eigentlich bezeichnen, den Tolkien Reader's Guide und die Tolkien Chronology rausgebracht.
Ja, Tolkien Companion and Guide.
Genau, das ist dann der übergeordnete Titel, bestehend eben aus diesen zwei, ja, inzwischen sind es drei Bände. Aber genau, Reader's Guide ist im Prinzip so das Tolkien-Lexikon, wo man alles mögliche nachschlagen kann. Und die Chronology, da haben sie wirklich, das ist halt echt krass, da haben sie wirklich versucht, zu so ziemlich jedem Tag, an dem etwas belegt ist, was Tolkien getan hat, das halt wie so ein, ja, Chronologie, wie so ein Tagebuch, oder Tagebuch ist das falsche Wort, so eine Zeit.
Ein Lexikon Tolkiens Lebens, würde ich es bezeichnen, in dem halt versucht wird, jeden Tag einen Eintrag zu geben. Weil es ist kein Tagebuch im Sinne von Liebestagebuch. Genau. Heute war die Anni böse zu mir.
Ey.
Sondern es ist halt wirklich so sehr, sehr ausführlich mit Hintergrundinformationen, mit Querverweisen. Also es ist eigentlich wirklich ein Lexikon, wo man halt das aufschlagen kann und sagen kann, sofern es denn genau datiert ist, was ist am 20. November 1915 bei Tolkien passiert? Und das ist für mich eher so ein Lexikon-Charakter, weil ich wirklich ganz speziell nachschlagen kann.
Ich finde das Wort Lexikon trotzdem irreführend, weil das würde ich eher für den Reader's Guide aufnehmen, weil da kannst du halt, keine Ahnung, K wie Cortirion und dann hast du einen Eintrag zu Cortirion und das bezieht sich dann auf Cortirion Among the Trees. Und dann kannst du da halt alles nachlesen als Text. Und
richtig, aber wie gesagt, da geht es ja um die Werke und bei dem anderen geht es um Tolkiens Leben und da geht es dann ja einfach ums Datum. Es ist ja datumssortiert.
Es ist datumssortiert und das sind Lexika eigentlich jetzt so nicht. Lexika sind stichwortsortiert und das hast du halt im Reader's Guide und da hast du ja auch Sachen zu Tolkiens Leben. Ne? Da ist dann auch ein Eintrag zu Edith oder so zum Beispiel. Also du kannst auch Menschen in seinem Leben nachschlagen oder Orte, an denen er sich aufgehalten hat oder Sachen in seinem Werk. Also es ist so ziemlich alles. Und die Chronology ist halt, wie du schon sagst, datumssortiert. Das ist jetzt sehr spitzfindig, ich weiß, aber ich habe...
Nö, überhaupt nicht. Ich schneide das auch nachher alles kategorisch raus.
Weißt du, wenn es umgekehrt wäre, würdest du da jetzt einen kompletten Vortrag drüber halten, was der Unterschied zwischen weiß ich nicht und weiß ich nicht ist.
Ja,
ist egal.
List, Gunst und Neid.
Zum Beispiel, ja. Nein, das war mir jetzt einfach nur wichtig. Was ich noch sagen wollte eben zu Cortirion und diesem Quenya-Wörterbuch, dass sich das eben, also Cortirion halt sich auf Warwick bezieht und es halt eben auch deutlich macht, dass Cortirion sich im Lauf der Zeit zu Warwick entwickelt. Und in der Zeit, in der es eben Cortirion ist, ist diese mythologische Vergangenheit, in der sich Tolkiens Werk halt irgendwie ansiedelt. Der Name Corcyrion bezieht sich auf Cor oder ist nach Cor benannt. Und das ist die Hauptstadt der Gnome in Valinor. Also daran merkt man schon, das ist eine sehr frühe Version oder ein sehr frühes Stadium dieser Mythologie, dieser entstehenden Mythologie. Und also die Stadt, von der aus die Elben über das westliche Meer in die, ich sag mal, feindliche Welt in großen Anführungszeichen ausziehen. Und insofern gibt's da halt so ein, also John Garth nennt es dann einen zweifachen Niedergang. Einmal die Reise von Cor über das Meer nach Corcyrion und dann diese Verwandlung im Lauf der Zeit von Corcyrion in Warwick. Und da kommt jetzt Chaucer ins Spiel. Bevor wir da hingehen, hast du noch was zu diesem Gedicht, was du dazu noch sagen wolltest? Okay. So, Chaucer hatten wir ja schon gesagt, englischer Schriftsteller und Dichter. In den Canterbury Tales geht es ja um diese Überlieferung der Feengeschichten. Und ich glaube, es ist am einfachsten, wenn wir kurz bei John Garth vorlesen. Das können wir ja gerne im Deutschen machen. Aber ich denke, dass das viel sinniger ist, als wenn ich das jetzt versuche zusammenzufassen, weil ich brauche dafür wesentlich länger als John.
Ja, die Frage ist nur, welches dieser beiden Notizzettel ist es?
Wahrscheinlich der zweite, vermute ich. Ich kann es sonst auch auf Englisch vorlesen, aber das ist ja irgendwie blöd. Es geht ja jetzt gerade nicht um das Zitieren an sich. Kann ich mal gucken, wie es bei mir anfängt. Also der Absatz beginnt halt mit Corcyrion Among the Trees, ist ein langes Gedicht vom November 1915 oder so würde ich das jetzt hier übersetzen. Und dann wird halt, dann ist es bei mir der zweite Absatz ab da, wo eben diese elegante.
Okay, dann zitiere ich jetzt aus John Garth, Tolkien und der Erste Weltkrieg. Das Tor zur Mittelerde erschien im Klett-Cotta Verlag, übersetzt von Marcel, glaube ich, oder?
Mhm. Und?
Übersetzt von Birgit Herten und Marcel Aubron-Bülles.
Mhm.
Und es wird wie folgt übersetzt. Zitat. Damit bot er eine elegante Erklärung für zwei sich augenscheinlich widersprechende Versionen in den Überlieferungen der Feengeschichten. Beide tauchten in The Canterbury Tales auf. In Chaucers Erzählung berichtet der Kaufmann von Pluto und Proserpina und bezeichnet sie als den König und die Königin des Feenreichs, das folglich das Land der Toten ist. Chaucer knüpft hier an eine Überlieferung an, wonach die Feen eine Anderwelt bewohnen, etwa die Insel Avalon in der Artus-Saga, das walisische Anven, nee, wie spricht man das aus?
Ja, Anven.
Anven, also A-N-N-W-N, viel Spaß beim Aussprechen, oder das irische Tirnanog, Land der ewigen Jugend. Zitat Ende.
Genau, ich hätte jetzt noch ein bisschen weiter
gelesen.
Okay,
dann lese ich einfach noch mal weiter.
Ja.
Bis wohin?
Ja, eigentlich bis
ist schon ein bisschen sehr langes Zitat, ne?
Ja, aber es erklärt es halt einfach so gut und ich glaube nicht, dass ich das so gut zusammengefasst bekomme. Bis zum Ende des Absatzes wäre es bei mir.
Okay, also dann kommt noch ein Absatz und dann kommt das Zitat, dann kommt das Gedicht. Okay. Doch gleichzeitig erinnert White Chaucer das Weib von Bath daran, dass zu König Arthurs Zeit ganz Britannien voller Feen gewesen sei und die Elfenkönigin auf viele Weisen getanzt habe. Jetzt aber, sagt sie, könne kein Mensch mehr Elfen sehen. Damit bezieht sich Chaucer auf eine konkurrierende Erzähltradition, nach welcher die Feen früher ganz offen die sterbliche Welt bevölkerten und seither den Blicken entschwunden sind. Nach Tolkiens Vorstellung repräsentierten die beiden Überlieferungen unterschiedliche Stadien in der Geschichte der Elben. Als die Elben noch offen unter den Sterblichen weilten, lebten sie, oder zumindest einige von ihnen, eigentlich schon im Exil, von der Anderwelt des Feenreich durch gefährliche und verzauberte Meere getrennt. Zitat Ende.
Genau, also ich finde, das erklärt es halt schon ganz gut, wo Tolkien so irgendwie auch hin möchte mit seiner Mythologie oder wo er sich dran anlehnt, was er so als Inspirationen auch hernimmt und in welche, ich sag mal, dichterische Tradition er sich da so ein bisschen auch einreihen möchte vielleicht. Und ich finde es halt so interessant, dass er sich da halt auch, dass er im Prinzip eine Erklärung bietet für etwas, was Chaucer offen lässt. Und das halt Jahrhunderte später. Das fand ich halt sehr schön. Und das ist, also bei Cotillion schwingt halt sehr, sehr viel mit. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich das Gedicht mal im Book of Lost Tales durchzulesen. Es hat auch wirklich ein sehr schönes Reimschema, eine sehr schöne Sprachmelodie. Ja, ist wie gesagt so das erste große literarische, also groß im Sinne von lang, Werk, was wir so von Tolkien haben, der eben angeregt durch die TCBS sich der Dichtkunst oder der Dichtung zuwendet. Und das wäre jetzt eine Überleitung zur TCBS.
Wunderbar. Perfekt. Ja, dann mach gleich weiter.
Ach so, okay.
Also wir hatten ja, ne, T steht für Tolkien, C steht für Christopher, S steht für Smith und dann haben wir noch ein B, der steht für
Rob.
Ja, das ist ja eigentlich die T-Club, nee?
T-Club Barovian Society.
T-Club Barovian.
Genau. Also diese vier Jungs sind zusammen zur Schule gegangen in Birmingham in der King Edward School und haben da verbotenerweise in der Bibliothek der Schule Tee getrunken. Und das konnten sie deshalb tun, weil Tolkien ab und zu oder in dieser Zeit halt Bibliotheksdienst hatte. Und dann haben die da halt tatsächlich Tee reingeschmuggelt. Dann haben sie sich aber nicht nur da getroffen, sondern auch im Teeraum oder in der Teestube, würde man es heute vielleicht nennen, von Barrow Stores, also ein Kaufhaus, das halt so hieß. Und deswegen Barovian von Barrow Stores, Barovian Society. Tea Club Barovian Society. Genau. Und in dieser TCBS waren die vier Haupt- oder späteren Hauptmitglieder eben Tolkien selbst, Christopher, Rob und Geoffrey. Und dann gab es gerade am Anfang auch noch sehr, einige Mitschüler, Freunde, also so ein wechselnde Mitglieder. Aber im Kern waren es halt immer diese vier. Genau, in dieser Zeit, in der wir uns jetzt befinden, 1915, sind die natürlich schon lange nicht mehr in der Schule. Tolkien beginnt sein Studium 1911 und in der Studienzeit, die sind nicht alle zusammen in Oxford, die sind teilweise auch studieren sie in Cambridge und so, also sind nicht mehr beieinander, so wie in der Schule, halten aber immer Kontakt. Und das, was die TCBS hauptsächlich auszeichnet, ist, dass sie sich auf eine sehr musische Art und Weise gegenseitig inspirieren, motivieren. Jeder von diesen, vor allem von den vier Kernmitgliedern, hat so, ja, spezielle Interessen. Also bei Tolkien geht's halt eben ins Literarische, aber eben auch in die Lyrik, also Poesie. Wiseman zum Beispiel macht Musik. Rob zeichnet. Geoffrey ist auch, schreibt Gedichte. Rob schreibt auch Gedichte. Also sie sind schon, es ist schon sehr
künstlerisch.
Künstlerisch, genau. Künstlerisch, musisch, das glaube ich trifft es ganz gut. Und sie haben halt auch ein gemeinsames Interesse für, ich sag mal, alte Dinge, also alte Literatur. Und sie tragen sich zum Beispiel in der Schulzeit halt auch gegenseitig Gedichte vor oder rezitieren aus Beowulf oder so. Also, ne, so mal so einen Eindruck zu bekommen, was diese Teenager-Jungen, was diese Gruppe so treibt und so macht. Ich muss mich gerade ein bisschen zusammenreißen, weil wir haben ja noch einen ganz, ganz großen, super wichtigen Brief, wo wir noch sehr eingehend uns...
Eigentlich reicht das ja für die TCBS. Also wir wissen jetzt,
ja,
was die TCBS ist. Wir haben gesagt, wie und wo, in welchem Zusammenhang sie gegründet wurde.
Mhm.
Wer Teil dieser Society ist.
Mhm.
Und dass ihre Kernaufgabe ja auch dran stand, nach der gemeinsamen Schulzeit postalisch in Kontakt zu bleiben. Und was man an dieser Stelle vielleicht noch erwähnen kann, so dass sie sich natürlich auch versucht haben, regelmäßig zu treffen, auch Jahre später.
Und es gibt auch ein sehr schönes Zitat von John Garth, das ich ganz gerne noch mit einbringen würde. Da geht es nämlich um den Auftrag des TCBS.
Die satzungsgemäße Auftrag sozusagen.
Genau. Und zwar klingt das jetzt alles total toll und schön, vor allem wenn man halt vielleicht schon mal gehört hat oder weiß, dass die ja auch dann in ihrem Kriegseinsatz in Kontakt bleiben und sich austauschen, klingt das ja alles total toll und harmonisch und so. Das war es aber nicht immer. Also sie sind 1915, 15 an einem Punkt im Sommer so ungefähr angekommen, wo sie sich fast aufgelöst hätten. Und wo zum Beispiel Tolkien dann halt auch drauf besteht, also wir vier sind die TCBS und sonst keiner. So, also macht das sehr, ist für ihn sehr wichtig, diese ganzen Gäste und mal sind die dabei. So, es führt für ihn irgendwie zu weit. Jedenfalls treffen sie sich zu einer Art Krisensitzung und da legen sie dann auch nochmal fest, also erstens, dass sie sich eben nicht auflösen, dass diese Freundschaft natürlich auch allen sehr wichtig ist, dass sie eigentlich auch alle das Gleiche wollen. Das war halt irgendwie nicht so klar. Das nennen sie das Council of Litchfield, also der Rat von Litchfield, weil sie sich halt in Litchfield getroffen haben. Das ist da auch in der Nähe von dem Rutley Camp, wo Tolkien da gerade ist. Und das findet im September 1915 statt. Und da legen sie eben fest, wie sie sich eben definieren. Das ist bei John Garth im Englischen die Seite 105 und im Deutschen die Seite 157, habe ich mir extra aufgeschrieben.
Hattest du keine?
Doch, da ist ein Marker drin, aber ich habe es mir, trotzdem bin ich gerade voll stolz, dass ich mir aufgeschrieben habe.
Nee, hier ist kein Marker drin.
Nee, okay, Seite 157.
Mhm.
Da kommt jetzt im Zitat ein Zitat, ich versuche es deutlich zu machen. John Garth schreibt also in Tolkien und der Erste Weltkrieg, Zitat, Smith declared that through art the four would have to leave the world better than they had found it. Their role would be, Zitat im Zitat, to drive from life, letters, the stage and society, that dabbling in and hankering after the unpleasant sides and incidents in life and nature, which have captured the larger and worser tastes in Oxford, London and the world, to re-establish sanity, cleanliness and the love of real and true beauty in everyone's breast. Zitat Ende.
Zitat, Smith befand, dass es den vier durch die Kunst gelingen müsse, die Welt in einem besseren Zustand als zuvor zu verlassen. Ihre Rolle müsste sein, Zitat im Zitat, die dilettantische Versuchung und den Hang zu den unangenehmen Aspekten des Lebens, der seit neuestem so sehr dem allgemeinen und schlechten Geschmack in Oxford, London und der Welt entspricht, aus dem Leben, aus Briefen, aus dem Theater und der Gesundheit herauszuhalten und in jedermanns Brust Gesundheit, Reinheit und die Liebe zu wahrer Schönheit wiederherzustellen. Doppelzitat Ende.
Also man sieht schon, dass diese vier jungen Männer da halt wirklich versuchen, Großes zu bewirken und auch der Meinung sind und der Überzeugung, dass durch Literatur, Musik, Theater, Kultur, wie auch immer im weitesten Sinne, die Welt halt ein besserer Ort werden kann. Und das berührt mich immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, weil es halt einfach so eine Verschwendung ist, dass dann da halt eben so ein Weltkrieg so reingrätscht in diese jungen Männer oder in diese jungen Leben, die gerade am Anfang stehen von allem, was sie machen wollen und was sie erreichen wollen und wo sie hin möchten mit ihren Talenten.
Und was du ja jetzt so bisher noch überhaupt nicht erwähnt hast, dieses Council of Litchfield, es fand ja statt vom 25. bis 26. September 1915. Und es war das letzte Mal, dass Tolkien, Gilson, Smith und Wiseman zusammengekommen sind. Das war auch das letzte Mal, dass Tolkien Gilson sah, aller Voraussicht nach.
Ist es. Also, er schreibt das auch später. Insofern können wir uns da schon drauf verlassen. Und es ist halt das letzte Mal, dass die vier wirklich persönlich zusammenkommen. Sie versuchen dann später noch ein Treffen, aber das scheitert. Eben auch daran, dass sie ja dann auch in verschiedenen Trainingslagern oder Trainingscamps sind.
Ja, und auch
Bataillonen und so.
Ja.
Genau.
Ja, aber nicht nur das, da sind ja auch einer geht ja zu Wasser.
Genau, Wiseman geht zur Navy und Gilson, Smith und Tolkien an die Somme. Also die sind dann eigentlich, das ist halt auch sehr tragisch, die sind eigentlich sehr nah beieinander, also an Entfernung. Aber es ist unglaublich schwierig, zueinander zu kommen, gerade in diesem Kriegswirren.
Aber dazu dann zu einem späteren Zeitpunkt.
Genau.
Aber das macht dieses Treffen, also nicht nur das Wiederfinden, das sich zusammensetzen, das klären, was für sie wichtig ist und das gleichzeitig doch das letzte Mal ist, dass sie dieser, das ist so, so eine gewisse Schizophrenie.
Es ist so bedeutend, aber ich finde es auch so hoffnungsvoll und so schön, weil wenn man sich halt, also bei, ich kann wirklich jedem, der sich für diese Zeit in Tolkiens Leben interessiert, unabhängig vom Weltkrieg, aber einfach diese Freundschaft, diese Jugendzeit, kann ich echt nur John Garths Tolkien und der Erste Weltkrieg empfehlen. Er beschreibt das halt so gut und zitiert eben auch aus Briefen, die wir nicht veröffentlicht haben, erinnert, also die es nicht gibt, veröffentlicht, die ihm aber zur Verfügung standen für sein Buch. Und da wird halt schon sehr deutlich, wie kritisch die Situation vor diesem Treffen ist und wie kurz davor die sind, wirklich zu zerbrechen. Und ich weiß nicht, ob einer von diesen vier Menschen diesen Kriegseinsatz in der Form bewältigt hätte, wenn er nicht diesen Halt, diesen Zuspruch und diese Freundschaft von den anderen dreien hätte spüren können. Und das macht dieses Council of Litchfield halt so bedeutsam.
Um jetzt auch wieder die Brücke zu schließen zu dem Brief, da sehen wir ja, der Brief ist ja September, Oktober, November, also relativ genau 2 Monate später an Edith geschrieben worden, in dem ja drin steht, er muss eigentlich seinen Freunden der TCBS einen langen Brief schicken. Das heißt auch diese, wie du ja gesagt hast, also hier schließt sich wieder der Kreis zum Brief, warum es so wichtig ist, diese historische Einordnung. Und dass es halt nicht nur ist, er muss jetzt zwar einen langen Brief schreiben, weil einfach in der letzten Zeit so viel passiert ist, sondern weil dieser Stellenwert und dieses Fasszerwürfnis oder Bruch miteinander ja noch relativ frisch ist.
Ja. Und es ist halt auch so bezeichnend, dass es, also wie sie es halt auch nennen, also ich finde dieses Council of irgendwas, wo, immer der Ort, wo sie sich halt dann getroffen haben, es gibt ein Council of London, der sehr, sehr wichtig ist.
Of Elrond.
Council of Elrond, da wollte ich gerade hinaus, genau. oder halt im Deutschen Elronds Rat.
Ja.
Und da wird ja im Prinzip um nichts weniger als die Zukunft von Mittelerde, also von der bekannten Welt debattiert und entschieden. Und es ist dann auch noch das längste Kapitel im Herrn der Ringe. Also
mit Abstand.
Mit Abstand. Und da passiert so unglaublich, wie ich meine, im Prinzip steckt da die Zusammenfassung
von den Ereignissen. Ab da geht es eigentlich erst richtig los.
Genau, ab da geht es wirklich los mit der Geschichte. Und im Prinzip steckt ja in Elronds Rat, also in dem Kapitel ja auch noch die komplette Geschichte vom Hobbit ja auch noch irgendwie mit drin.
Ja, und die Zeit ja noch vorher mit Eärendil. Genau. Und
es ist so krass, alles, was du wissen musst, eigentlich über Mittelerde, ist in diesem Kapitel drin. Und ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass es Council of Elrond, also eigentlich in der TCBS-Tradition müsste es ja Council of Rivendell oder ne, der Rat von Bruchtal oder so heißen. Aber gut, Elronds Rat passt natürlich auch sehr, sehr gut, weil er ihn ja auch einberuft. Wie dem auch sei, also man merkt schon, da gibt's Anleihen dazu. Council of London hatte ich gerade schon kurz erwähnt, der ist sehr wichtig. Das fand im Dezember 1914 statt. Wie gesagt, wir müssen ja jetzt im Prinzip zwischen dem letzten Brief und diesem Brief liegt ja ein Jahr, da ist so viel passiert. Soll gerade mal ein bisschen aufholen. Und bei diesem Council of London, da ging es hauptsächlich drum, der eigene kreative Ausdruck, vielleicht kann man es so ganz gut benennen. Und das ist ein Punkt in Tolkiens Schaffen oder Schaffensprozess, wo er eben sich auf Poesie, auf Dichtung festlegt und das für sich ausprobiert. Und das meiste, was dann folgt, sind also sein frühes dichterisches oder lyrisches Werk geht halt eben darauf zurück, dass er da seine Sprache, seine literarische Sprache findet. Und ich glaube, das ist jetzt vielleicht gar nicht so weit hergeholt, aber es ist zumindest meine Meinung. Ich glaube, dass der Grund, warum im Herrn der Ringe so viele Gedichte enthalten sind, was viele Leute ja total rausbringt und überhaupt nicht verstehen, weil was braucht's denn da Gedichte? Das ist ja ein Roman. ne, epische Prosaform, was soll ich damit mit Dichtkunst? Ich glaube, dass das eben noch so ein Überbleibsel ist aus diesem Drang heraus, Gedichte zu schreiben und seine Gefühlswelt, sein literarisches, mythologisches Werk in poetischer Form zu verpacken. Und einiges geht ja dann eben auch in den Herrn der Ringe ein. Und das Lied von Lúthien zum Beispiel, solche Sachen, das ist natürlich noch nicht die Zeit dafür, aber.
Aber man merkt auf jeden Fall, um die Sachen vielleicht mal ein bisschen zu straffen.
Danke.
Dass in diesem Jahr, also gerade wenn man sich auch die Chronology anschaut, er unglaublich viele Gedichte geschrieben hat.
Ja.
Die jetzt später auch in irgendeiner Art und Weise dann The Book of Lost Tales mit aufgenommen werden oder dass sich daran zurückerinnert wird, an diese Parts genommen werden. Also da merkt man schon, dass seit diesem Council of London er unglaublich viel literarisch gemacht hat und sich ausprobiert hat.
Ja, zur historischen Einordnung gehört meiner Meinung nach aber auch dieses Militärische, wo Tolkien sich jetzt drin befindet.
Ja, ich würde ganz gerne erstmal, bevor wir das Weltgeschehnliche machen, natürlich, weiß ich, wie weit du da davon abweichst, natürlich so erstmal was Tolkien direkt betrifft.
Das also jetzt nicht, hatte ich vor, okay. Ja, genau. Also ich glaube, Weltgeschehen, ja, gut.
Nein, weil du gesagt hast, also Weltgeschehen ist ja auch, wenn man sagt, in England war es jetzt üblich, dass halt die Männer alle einen Schnauzer tragen. Also hat sich Tolkien einen Schnauzer wachsen lassen.
Und die anderen drei auch, ja.
Anders als im Film.
Ja.
Aber wie gesagt, darum wollte ich einfach nur sagen, also gerne, was Tolkien direkt betrifft. Wie gesagt, ich glaube, über das große Weltgeschehen hat sich ja jetzt nicht so viel geändert.
Naja, die Welt ist halt seit über einem Jahr. Ja.
Machen wir das nachher. Ich würde jetzt gerne, weil ich habe nämlich ja auch noch ein paar Punkte rausgesucht.
Dann mach du mal.
Die ja direkt Bezug nehmen auf Tolkien. Ich hatte es am Anfang gesagt, das Jahr startet nämlich für Tolkien leider sehr tragisch. Nämlich Anfang 1915 stirbt Tolkiens Großmutter väterlicherseits Mary Jane Tolkien. Egal wie familiär man verbunden ist, wenn ein Familienangehöriger stirbt, nimmt einem das mit Sicherheit immer mit. Weil wir es vorhin hatten über die literarischen Austausch der TCBS, fand ich es halt sehr, sehr faszinierend, dass Tolkien, Wiseman und Smith sich fast täglich im April geschrieben haben. Du hast irgendwie der 10., der 11., der 12., der 14. Wahrscheinlich, weil da einfach ein Sonntag zwischen lag oder so. Oder man halt nicht dazugekommen ist. Also ich glaube, allein in diesem Monat sind 10, 15 Briefe hin und her geschickt worden. Ich meine, da kann man sich heute relativ schwer vorstellen, überhaupt ja noch irgendwie so einen klassischen Brief, Postkarten ähnlich machen. Und was für mich eigentlich mit so der größte Einschnitt ja auch in Tolkiens Leben geschah, du hattest das ganz am Anfang schon mal erwähnt, ist natürlich das, was am 10. Juni 1915 passierte, nämlich der Start seiner Abschlussprüfung. Und das, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, auch wenn das eigentlich nichts mit dem Brief zu tun hat, ich glaube nicht, dass wir nämlich nachher nochmal drauf zurückkommen, aber es gibt einem jetzt einfach die Möglichkeit im historischen Kontext, was Tolkien ja auch in diesem Jahr machen musste.
Ja.
Und zwar ist es so, dass er mehrere Sachen schreiben musste und jede Arbeit dauerte in etwa 3 Stunden und nach den Oxford-Regulationen des Boards of Studies mussten alle Kandidaten der englischen Schule die Aufgaben 1 bis 4 ablegen. Das heißt, da sind wir schon mal bei 4 mal 3 Stunden, die er schreiben muss. Allerdings diejenigen, die sich auf eine englische Sprache spezialisieren, was ja bei Tolkien der Fall war, mussten zusätzlich noch die Aufgabe A5 bis A9 auslegen. Das heißt, da bist du jetzt schon mal bei 9 mal 3 Stunden. Und weil 9 so eine ungerade, blöde Zahl ist, gibt's noch eine 10. Aufgabe, die man aus einer Liste wählen konnte. Und Tolkien hat sich dafür sein Spezialfach ausgesucht, woran es ist. Das heißt, er hat einfach mal 30 Stunden geschrieben. Ich habe mir mal rausgesucht, es fing an, die Aufgabe 1 war Beowulf and other English and other old English texts. Die 2. Aufgabe war Middle English Authors. Dann, darum kam ich drauf, gab es diverse Fragen übersetzen zu Chaucer, im Anschluss zu Shakespeare. Dann kam, wie gesagt, das waren das, die so alle ablegen mussten. Dann geht's weiter mit A5, die History of English Literature. Die 6, Historical English Grammar. Das 7. war Gothic and Germanic Philology. Old English and Middle English Set Books. Old English and Middle English Unseen Translations. Und für sein Spezialgebiet hat er sich dann für die skandinavische Philologie, im Deutschen kann ich das Wort viel besser aussprechen, entschieden. Da gab es dann halt auch immer feste Fragen, feste Texte, die er übersetzen musste. Und das, um seinen Abschluss zu machen, hat er ja auch gesagt, mit Auszeichnung.
Ja.
Während man ja auch irgendwie verlobt ist, weiß, wenn man das hinter sich hat, kommt der Kriegsdienst.
Mhm.
Teilweise ja auch schon zwischendurch trainiert, geprobt und
also, so, ne, das 10 Stunden in der Woche plus Vorträge und Zeug, ja. Also es nimmt schon sehr viel, dieses Militärische nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch, auch während seines Studiums.
Und dann, wie gesagt, eine Abschlussprüfung über 30 Stunden.
Mhm.
Ich überlege.
Klar, nicht am Stück, aber.
Naja, du hast immer mindestens 2 Aufgaben am Tag gemacht.
Ja.
Das heißt, du hast mindestens 6 Stunden geschrieben mit der Hand. Ich bin ja mittlerweile schon leicht überfordert, wenn ich einen Einkaufszettel mit der Hand schreiben muss. Also qua Handgelenk nicht, weil ich nicht schreiben kann, sondern einfach so diese Schreibbewegung. Wenn ich jetzt überlege, okay, du schreibst jetzt mal einfach dieses Buch 6 Stunden ab, ohne jetzt eine Transferleistung im Kopf zu machen. Mhm. Ich glaube, da wäre meine Handgelenk und ich glaube auch viele von euch da draußen das Handgelenk nicht mehr gewohnt. Und das waren einfach so 3 Sachen, die ich mir jetzt für das letzte Jahr von Teuk mal rausgepickt habe, die für mich halt so Erlebnisse, Einschneidung in seinem Leben waren. So gesagt, ein familiärer Tod, dieser sehr schreibintensive April, der so auf der Halbzeit zwischen London und
Litchfield
liegt.
Ja.
Und dann einfach nochmal eben 30 Stunden Abschlussarbeit.
Ja, das ist schon echt krass. Also ich kann es so ein bisschen nachempfinden. Wir hatten damals die Abiturklausuren, die waren immer entweder 5 oder 6 Stunden, je nachdem, ob Haupt- oder Nebenfach. Ja, diese langen Prüfungen, das ist schon echt verdammt anstrengend. Also ich glaube, man kann festhalten, dass dieses Jahr für Tolkien so unglaublich viele Umbrüche mit sich bringt. Und
trotzdem finde ich es interessant, dadurch, dass er so unglaublich, er ist ja nicht nur im April, dass er so viel geschrieben hat. Und trotzdem finde ich es interessant, dass Carpenter zwischen diesen 2 Briefen, die ja wirklich fast auf dem Tag genau ein Jahr auseinander liegen,
nichts von dazwischen
mit reingenommen hat.
Allein diese Korrespondenz zwischen der TCBS, also den Hauptmembers, sage ich jetzt mal, allein diese Korrespondenz, wo es darum geht, dass sie sich irgendwie, dass sie sich fast auflösen, das ist so krass. Und überhaupt dann, also ich weiß auch, wie frustriert ich war, als ich mich dran gemacht habe mit der Masterarbeit und Tolkiens Kriegserlebnissen. Und dann natürlich erstmal zu Carpenter greife, zu den Briefen. Und dann ist da halt genau ein Brief drin. Einer. Natürlich, die davor, ne, sind ja auch, wie wir ja jetzt schon merken, schon sehr, also relevant für seine Kriegserlebnisse, aber das sind so anrührige und berührende Briefe, die ja auch noch da sind, aber die halt irgendwie, warum auch immer, nicht in dieses Buch Einzug gefunden haben, dass ich finde es so schade. Und vor allem die ersten Briefe sind jetzt alle an Edith und man kriegt so den Eindruck, der tauscht sich mit gar keinen anderen Leuten aus. Und wenn man dann weiterblättert, dann stellt man fest, dann kommt erstmal gar nichts mit Edith, weil dann sind sie ja verheiratet. Warum sollten sie sich dann Briefe schreiben? Sie sitzen ja zu Hause. Klar, natürlich, das ist logisch. Aber es wirkt halt erstmal sehr befremdlich. Gut.
Hast du noch was zur historischen Einordnung? Oder?
Ja, natürlich.
Wir sind jetzt bei über einer Stunde.
Ja, wunderbar.
Ich muss allerdings noch kochen und einkaufen.
Ja. Ich komme zum Ende. Versprochen. Wir müssen uns dann, wenn wir Brief 5 besprechen, müssen wir früh anfangen. Vielleicht auch die ein oder andere Pipi-Pause einlegen. Das wird krass. Okay, also.
Wieso, Brief 5 ist auch noch der kurze, Brief 6 ist der lange.
Nee, 5 ist der lange, 4 ist der kurze.
Ah, okay.
Ja.
Schon, wir sind jetzt bei Brief 3, ne?
Ja.
Okay, nein, das ist okay. Wir wollten doch über Ostern.
Ja, genau.
Von Karfreitag bis Ostermontag.
Haben wir Zeit, das ist sehr, sehr gut. Die werden wir brauchen. Also, bevor wir jetzt mit unserem Tolkien-esken Foreshadowing hier weitermachen, noch ein paar Sachen, die ich noch loswerden möchte zur historischen Einordnung. Dass Tolkien seinen Abschluss in der Tasche hat, haben wir ja schon gesagt. Und zwar macht er den im Juni 1915. Und am
10. habe ich gerade vorgelesen.
Genau, am 10. Juni 1915. Und am 28. Juni tritt er sozusagen ganz in den Militärdienst ein. Also hatten wir im ersten Brief schon erwähnt, im Oktober 1914 meldet er sich für diesen Officers Training Corps, wo er eben die Möglichkeit bekommt, neben seinem Studium sich schon mal ausbilden zu lassen. Und am 28. Juni stellt er den Antrag auf temporäre Kommission für die Dauer des Krieges. Also wo auch ganz klar ist, er will sich jetzt nicht irgendwie dauerhaft im Militär bleiben, sondern sobald der Krieg vorbei ist, will er damit auch nichts mehr zu tun haben. Und er bittet um Zuweisung zum 19. Bataillon der Lancashire Fusiliers. Und deshalb macht er das, weil Geoffrey B. Smith, sein guter Freund aus der TCBS, der ist beim 19. Bataillon von den Lancashire Fusiliers. Und es ist ja in der Zeit, das hatten wir, glaube ich, auch schon im ersten Brief bei der historischen Einordnung, ist es ja so eine Taktik vom Kriegsministerium mit diesen freiwilligen Meldungen, dass man sich eben als Gruppe, als Nachbarn, als Freunde, als Kumpel, wie auch immer, zusammen melden kann und dann auch zusammen dient, um das Ganze halt ein bisschen schmackhafter zu machen. Und das stellt sich eben Tolkien halt vor, dass er mit Smith zusammen da im Einsatz sein kann. Und Geoffrey ist zu dieser Zeit eben schon beim 19. Bataillon. Und am 8. Juli bekommt Tolkien dann die Nachricht vom War Office, dass er als Second Lieutenant, also als Unterleutnant wäre das im Deutschen, dem 13. Bataillon der Lancashire Fusiliers zugeordnet wird. Und da ist Tolkien natürlich ziemlich enttäuscht, weil das halt eben nicht geklappt hat mit dem 19. Bataillon. Er bemüht sich da noch drum, aber da ist nichts zu machen. Und am 19. Juli 1915 startet dann sein Training. Zunächst in Bedford, dann eben ab August in Litchfield, was wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben. Und es gibt halt so mehrere Wechsel von einem Trainingscamp zum anderen. Und Carpenter schreibt das in der Biografie irgendwie so mit der offensichtlichen Planlosigkeit von Truppenbewegungen in Kriegszeiten oder so ähnlich. Also mit so einem sehr sarkastischen Kommentar, fand ich irgendwie ganz, ganz witzig. Und im November, zu der Zeit, wo dieser Brief eben geschrieben wird, befinden sie sich im Rugeley Camp auf Cannock Chase in Staffordshire. Und das ist so ein bisschen nördlich von Birmingham, vielleicht so zur allgemeinen groben Einordnung. Und Warwick, wo Edith sich einquartiert und wohnt in dieser Zeit, ist südlich oder so südöstlich von Birmingham. Also die mussten im Prinzip, um zueinander zu kommen, erstmal einmal komplett um die Stadt rumfahren. Also
krass.
Ziemlicher Weg, ja. Und sie zieht auch in der Zeit immer mal wieder um, zusammen mit ihrer Cousine Jenny Grove. Also die beiden Frauen ziehen dann halt immer wieder um, um eben halt in der Nähe von Tolkien zu bleiben. Vor allem dann, nachdem sie geheiratet haben. Also es kommt ja dann später noch, da gehen wir dann, würde ich sagen, im nächsten Brief oder im übernächsten drauf ein, wenn dann wieder diese Zeit vergangen ist. Ne? Das passiert ja dann erst 1916. Aber die versuchen sich eben halt öfters zu sehen. Dadurch, dass es aber halt so ein Weg ist, geht das halt dann vielleicht nur am Wochenende oder wenn er halt wirklich dann mal für ein paar Tage beurlaubt wird vom Training. Also das ist jetzt nichts, was man, wo er jeden Tag zu ihr nach Hause kommen kann. Außerdem sind sie ja noch nicht verheiratet. Das heißt, es ist gut, dass die Jenny Grove da halt immer noch so ein bisschen als Anstandsdame mit dabei ist, weil sie würden jetzt nicht zu zweit allein irgendwo übernachten können, also so gesellschaftlich gesehen. Auch wenn sie verlobt sind, aber das geht nicht. Das geht erst, wenn sie dann verheiratet sind. Das ist jetzt so im Prinzip die historische Einordnung, die mir jetzt noch so ein bisschen oder die mir jetzt noch wichtig war in diesem militärhistorischen Kontext vielleicht, was sich bei Tolkien da alles tut und der eben von Smith viele Hinweise auch bekommt, was er alles machen sollte. Also er gibt ihm dann auch Namen, wo er sich melden sollte, um eben dem 19. Bataillon zugeordnet zu werden, dass halt alles nicht klappt. Und dieses komplette Militärische ist Tolkien ja eh schon irgendwie ziemlich zuwider. Und dann halt diese Enttäuschung auch noch, dann halt allein zu sein mit Menschen, die er nicht kennt, mit denen er sich auch irgendwie nicht versteht und irgendwie nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt mit diesen anderen Offizieren. Also das muss nicht unbedingt die schönste Zeit gewesen sein.
Das glaube ich auch.
Ja. Dann, wie du ja schon erwähnt hast, dieses drohende, ne, jetzt ist er fertig, jetzt wird's wirklich ernst mit seinem Militärdienst und wenn er dann mit seiner Ausbildung, also mit seiner militärischen Ausbildung abgeschlossen ist, ist halt auch klar, ab dann wird er halt auch eingesetzt. Und vielleicht noch so ganz kurz der globale Kontext. November 1915 sind wir schon ein Jahr und ein Viertel im Weltkrieg und es gibt schon komplett ausgerüstete und ausgestattete Schützengräben in Nordfrankreich im Somme-Gebiet, wo Tolkien später hinkommt. Es ist schon relativ deutlich geworden, spätestens seit Dezember 1914, wie prekär die Lage ist und wie viele, vor allem junge Menschen, einfach sterben, nicht wiederkommen. Also ich glaube, das ist eine Zeit, in der allen Beteiligten schon ziemlich klar sein dürfte, vielleicht nicht ganz klar, wie groß der Horror wird, der sie erwartet vor Ort, aber wo ihnen schon klar wird, wie ernst die Lage ist und dass es halt nicht ein großer Kanonenschlag und alles ist vorbei, sondern dass sich das schon hinziehen wird über mehrere Jahre, dass das eine große Geschichte wird und wie schlimm es halt auch ist, weil zu dem Zeitpunkt schon sehr viele Familien sehr große Verluste zu beklagen haben. Hatten wir, glaube ich, im letzten Brief schon erwähnt, dass Tolkiens Studienzeit sich ja auch schon drastisch ändert, dadurch, dass halt die Lesesäle sehr leer werden, weil die Studierenden an der Front sind, die Lehrkräfte, die Dozenten auch oder eben schon gefallen, viele Sachen ausfallen. In Oxford selber Geflüchtete, Verwundete sich aufhalten, zum Straßenbild dazugehören. Ich glaube schon, dass zu dem Zeitpunkt den Menschen sehr deutlich gewesen sein dürfte, wie schlimm dieser Krieg ist und vielleicht auch so eine Vorahnung, wie schlimm es noch werden wird. Das ist vielleicht so noch zur historischen, zeitlichen Einordnung dieses Briefes vom November 1915.
Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal die Biege zum Fazit des Briefes.
Wie lautet denn dein Fazit oder was geht es dir jetzt anders als beim ersten Lesen vom Brief?
Nö, also dieses Mal nicht. Die CBS ist jetzt für mich keine unbekannte Organisation.
Und Organisation.
Ja. Das Gedicht, dadurch, dass ich es halt auch nicht gelesen habe, also man weiß jetzt, dass Chaucer irgendwie noch eine Rolle mitspielt bei diesem Gedicht. Aber so jetzt wirklich so Aha-Erlebnisse, wie ich das, glaube ich, im zweiten Brief war oder im ersten Brief, habe ich jetzt bei dem nicht gehabt. Mhm. Aber muss ja auch nicht jedes Mal irgendwie
ein komplettes
Augenöffnen sein.
Ja.
Von daher.
Ja, ich finde es eben auch schön, dass es halt so diese zwei großen Themen halt anspricht. Ne? Einmal diese Vorbereitung, diese militärische Ausbildung, dass ihm das halt auch nicht gefällt, nicht zusagt, nicht seine Welt ist. Und aber halt eben auch zeigt, trotzdem hält er an dem fest, was ihn interessiert. Und auch im Camp wird auch erwähnt, dass er da eben auch an seiner isländischen Studien und Literatur irgendwie festhält, dass er sich da gar nicht von seinen Studieninhalten irgendwie abbringen möchte, auch wenn das Studium vorbei ist. Aber er strebt eine akademische Laufbahn an und möchte da halt eben auch drin bleiben. Schreibt lange Gedichte, schreibt viele Briefe. Also ich finde das sehr.
Ja, wobei das ja alles ja auf das Jahr bezieht und sich ja jetzt nicht aus diesem Brief ergibt.
Ich finde schon, dass sich das aus dem Brief insofern ergibt, dass er ja, also klar, das Militärische wird erwähnt, weil er es ja selber schreibt. Dann wird ja das Gedicht erwähnt. Er sagt ja auch, dass es sehr lang geworden ist, weswegen er es ja nicht mal eben nochmal abschreibt. Dann kriegen wir ja raus, die TCBS spielt eine Rolle. Er schreibt Edith-Briefe, er macht Abschriften von Gedichten, um die weiterzuschicken. Nicht nur an seine Verlobte, sondern ja auch an seine Freunde. Was nicht so wirklich rauskommt, ist, dass er das ja auch zur Revision macht und nicht nur hier, guck mal, ich habe ein schönes Gedicht geschrieben, sondern er möchte ja auch Feedback bekommen. Aber da steckt schon sehr, sehr viel drin, was dann natürlich sinnbildlich ein bisschen für dieses Jahr stehen kann. Aber was man, wenn man nur diesen Brief hat, da schon enorm viel rauslesen kann. Und ja auch schreibt, ne, ich bin meinen Freunden lange Briefe schuldig. Also das zeigt auch, dass er ein Briefkontakt und Wechsel ist und Austausch mit Freunden.
Ja.
Ja, gut. Ich glaube.
Dann darfst du jetzt noch einen Ausblick auf den nächsten Brief, den Brief Nummer 4 geben.
Mhm.
Das ist ja noch der kurze.
Der ist kurz. Ich bin mal gespannt, ob ich mich in der nächsten Folge über mich selbst kaputt lache. Aber ich würde jetzt mal vermuten, dass wir da nicht ganz so lange drüber sprechen werden, weil da ein oder zwei Sachen drin sind, die schon diskutieren und erwähnenswert sind.
Okay.
Und was auch erklärt, warum die abgedruckt sind in diesem Buch. Aber ich glaube nicht, dass es so ausführlich wird, wie zum Beispiel beim zweiten Brief, der ja auch sehr kurz ist und wo wir dann aber doch sehr, sehr lange drüber gesprochen haben, weil einfach so viel drin vorkommt und so viel drin anklingt. Das sehe ich jetzt beim vierten Brief nicht unbedingt so, aber wer weiß, was sich bei der Recherche dann noch alles zutage fördert. Von daher bin ich da mal sehr vorsichtig.
Ich bin sehr gespannt. Dann war das es für heute, würde ich sagen. Vielen lieben Dank fürs Vorbereiten.
Ja, dir auch. Hast ja auch viel vorbereitet.
Und wie immer gehören die letzten Worte dir.
Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir uns doch vielleicht ein schönes Beispiel an Tolkien und seinen TCBS-Freunden und schreiben vielleicht lange, vielleicht nicht ganz so lange, aber einfach mal wieder Briefe an Menschen, die uns wichtig sind, an Familie, Freunde, wie auch immer. Schreibt einfach mal wieder einen Brief.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.